Genau, wir sind ja momentan in der Predigtreihe, wir sind Ephesus und so in dem Unterkapitel Leben in Licht, jetzt seit einigen oder seit zwei Wochen. Und da haben wir schon gehört, was in Epheser 4, 22 noch stand, dass wir unseren alten Menschen ablegen sollen. Ja, dass wir unseren Sinn erneuern lassen sollen. Und dass wir den neuen Menschen, dass wir Jesus Christus anlegen sollen, um in Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit zu legen. Ja, das ist das, was wir schon gehört haben. Und bevor wir da heute weitergehen, möchte ich noch kurz mit euch beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Ja, Vater, wir haben das die letzten Wochen schon gehört. Du willst uns verändern, Herr. Du möchtest uns unser altes Gewand abnehmen, unseren Sinn erneuern, unser neues Gewand anlegen, Herr, das du uns geschenkt hast durch Jesus Christus. Herr, ich bitte dich, mach du unsere Ohren heute auf, um zu hören, was du zu sagen hast. Herr, um wirklich diesen alten Menschen, der immer noch in uns irgendwie ist, um den loszuwerden, Herr, um den klein zu kriegen, um den ja zu verändern, Herr, in das, was es bedeutet, in deinem Licht zu leben, Herr. Ich bitte dich, mach unsere Herzen weich, dass wir verstehen, wo wir noch in Sünde sind, wo wir noch nicht in deinem Licht leben, Herr, wo wir noch Dinge im Verborgenen haben, wo wir nicht auf dem Weg gehen, wie du ihn haben möchtest, Herr. Ich bitte dich, dass du uns in deiner Güte, mit deiner Liebe zurechtweist, wo wir das nötig haben und uns veränderst, dass wir dorthin kommen, in deinem Licht leben zu wollen, Herr, zu deiner Ehre leben zu wollen, Gott. So bitte ich, wirke du durch deinen Heiligen Geist an diesem Morgen, Herr, wirk du durch all die Worte, die ich sage, Herr, lass es nicht meine Worte sein, sondern lass es deine Worte sein, Herr, die deine Wahrheit verkünden, die deine Größe verkünden, Herr, und die deinem Namen Ehre machen. Amen. Genau, wir hatten in den letzten beiden Wochen da auch schon zwei praktische Beispiele gehört von Michi und von Silke. Einmal das erste, dass wir nicht mehr die Lüge reden sollen, sondern dass wir die Wahrheit reden sollen. Und letzte Woche haben wir gehört, dass wir in unserem Zorn, der auch teilweise gerecht sein kann, dass wir dann nicht sündigen sollen, ja, dass wir dem Teufel keinen Raum in unserem Leben lassen sollen, weil sowohl Lügen als auch in unserem Zorn zu sündigen, ungerechten Zorn zu haben, ist nicht, was zum neuen Menschen ist, nicht, was zu einem Leben in Licht gehört. Genau, und heute sind wir im Vers 28 angekommen und da steht: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Und wenn wir das Ganze uns in der neuen Genfer Übersetzung angucken, dann steht da: Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Und wie auch schon in den beiden letzten Predigten in dieser Predigtreihe, sehen wir hier wieder die Wiederholung von einem der 10 Gebote. Ja, bei Michi war das, du sollst nicht gegen deinen Nächsten falsch Zeugnis geben, war das eins der Gebote. Und bei der Silke war es, du sollst nicht morden. Ja, was dann Jesus ja noch erweitert hat, gesagt, hey, wenn du schon deinen Nächsten beleidigst, wenn du ihn du Idiot oder du Narr oder was auch immer nennst, wenn du schon negative, zornige Gefühle gegen diesen Menschen hast, die ungerecht sind, dann ist das schon Sünde, dann ist das schon, als würdest du ihn ermorden. Und das Gebot, bei dem es uns heute geht, das ist, denke ich, ganz offensichtlich, das ist, du sollst nicht stehlen. Ja, das steht in Exodus 20, 15, steht einfach nur, du sollst nicht stehlen. Und wie auch bei den letzten beiden Predigten wird es nicht nur aufgegriffen und wiederholt und bestätigt, sondern es wird auch noch erweitert. Ja, und aus diesem du sollst nicht stehlen wird hier bei uns, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Also aus einer Aufforderung, die wir im Alten Testament sehen, macht Paulus eigentlich 3 Aufforderungen und die wollen wir uns heute anschauen. Und die erste Aufforderung, die Paulus an uns stellt, ist ganz einfach, und zwar höre auf zu stehlen. Ja, wir sollen, oder er sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, also höre auf zu stehlen. Der zweite Punkt ist, arbeite. Ja, die neue Genfer Übersetzung sagt dazu, wir sollen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der wir unseren Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch unsere eigene Arbeit verdienen. Und der letzte Punkt, dann sollen wir geben. Ja, wir sollen das tun, damit wir dem Bedürftigen etwas mitzugeben haben. Genau, zum ersten Punkt, den Paulus uns auffordert, höre auf zu stehlen. Ja, da steht, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Und das heißt so viel wie der Stehlende, also der das in so nicht einmal getan hat, sondern der das tut, das ist so eine Verlaufsbeschreibung, der stehle nicht mehr. Ja, das ist so ein Dauerzustand und das ist jetzt auch nicht, was weiß ich, einer, der halt professionell Dieb ist, sondern einfach, dass unsere Natur ist, was wir gehört haben, die alte Natur ist sozusagen der gemeint ist mit der Stehlende. Und die Frage nach dem, was heißt stehlen, ist relativ offensichtlich. Das ist in unserer Sprache ein sehr klares Wort. Ich denke, jeder kann sich da was drunter vorstellen. Trotzdem habe ich auch nochmal die Definition aus dem Duden euch mitgebracht. Und da heißt es, stehlen ist fremdes Eigentum, also etwas, was einem nicht gehört, heimlich, unbemerkt an sich nehmen und in seinen Besitz bringen. Also ganz kurz und knapp, irgendwas, was nicht mir gehört, nehme ich mir. Ja, das ist stehlen. Und jetzt werden einige oder vielleicht ganz viele, die hier sitzen, sagen, gut, Punkt 1, hör auf zu stehlen, betrifft mich überhaupt nicht, kannst du mit Punkt 2 weitermachen, arbeiten, betrifft mich auch nicht, mache ich ja, kannst du mit Punkt 3 weitermachen, mache ich auch schon, sind wir schon fertig. Aber ich glaube, gerade dieses Stehlen, dieser erste Punkt, wo wir alle denken, ah, das betrifft mich überhaupt nicht, ich glaube, das betrifft uns viel mehr, als wir denken. Und ich möchte da mit euch ein paar Dinge durchgehen, die uns vielleicht gar nicht so offensichtlich zum Thema Stehlen einfallen. Der erste Punkt, der ist noch sehr offensichtlich, deshalb habe ich das auch so genannt, das ist offensichtliches Stehlen. Ja, wenn du in den Laden gehst, du klaust irgendwas, oder du gehst, bist irgendjemand zu Hause, dir gefällt irgendwas, du lässt es mitgehen oder was weiß ich. Ich habe da jetzt meinen Geldbeutel vorne liegen, ich hoffe, der ist nachher noch da, wenn nicht, hat ihn jemand gestohlen oder für mich verwahrt, das wäre natürlich auch möglich. Also das ist so das, was wir offensichtlich sehen, das ist Stehlen, ja, das ist ein Dieb, das ist jemand, den wir, wo wir gleich sagen würden, hey, da distanziere ich mich von, selbst wenn ich nicht gläubig bin. Ja, aber vielleicht trifft genau der Punkt auf dich zu, du sagst, hey, vielleicht glaubst du noch nicht an Jesus oder vielleicht hast du dich erst bekehrt und so hast du vielleicht deinen Lebensunterhalt verdient, vielleicht ist das, wie du bisher durchs Leben gekommen bist und dann spricht dich Paulus hier auch sehr wohl damit an. Ja, ein nächster Punkt, der vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, ist, wenn wir unseren Arbeitgeber bestehlen. Da denkt man sich jetzt vielleicht, was meine ich damit? Ich meine damit auch ganz einfache Dinge wie zum Beispiel unmotiviertes, unproduktives, langsames Arbeiten. Ja, wenn du einfach nicht die Arbeit bringst, die du in der Zeit bringen könntest, dann zahlt dir dein Arbeitgeber trotzdem dein Gehalt, aber du hast eigentlich einen Teil davon gestohlen, weil du das nicht die Arbeit gebracht hast, die von dir erwartet ist. Oder vielleicht bist du jemand, der halt die Pausen notorisch überzieht. Du machst nicht eine Stunde Pause am Tag, sondern ungefähr 3,5. Ja, du wirst aber trotzdem nicht für diese 2,5 Stunden, die du mehr machst, wirst du trotzdem bezahlt. Ja, das heißt, du stiehlst das. Oder vielleicht kommst du jeden Tag zu spät, sind vielleicht jeden Tag nur 10 Minuten. Oder vielleicht gehst du jeden Tag 15 Minuten früher. Ja, zumindest so wie ich das sehe, du bringst nicht das, wofür du bezahlt wirst, und das Geld hast du eigentlich gestohlen. Oder vielleicht verursachst du wirtschaftlichen Schaden deinem Arbeitgeber. Vielleicht ganz bewusst, vielleicht geht dir dein Chef so auf den Keks, dass du denkst, okay, ich hole nicht das günstigste Angebot ein, auch wenn ich das könnte, oder was auch immer. Ja? Es gibt genügend Möglichkeiten, wie wir unseren Arbeitgeber auch bestehlen können. Und ich glaube, das steckt auch in dieser Stelle mit drin. Und ganz offensichtlich, du lässt Dinge auf der Arbeit mitgehen. Du denkst dir, ja, die haben wir so viel da. Ich meine, ich kenne das von uns aus dem Krankenhaus. Ja, wie oft, ja, komm, die Medikamente liegen da. Wenn ich jetzt mal eine Kopfschmerztablette brauche, gut, dann nehme ich die, kostet ja nur 10 Cent. Ja, das ist jetzt ein kleines Beispiel. Und jeder von uns denkt, ja, klar, aber ich meine, das ist nicht unser Besitz. Das gehört uns nicht. Wir können uns nicht einfach irgendwas nehmen, was uns nicht gehört. Oder vielleicht bist du irgendwie auf dem Bau tätig und arbeitest irgendwie an Häusern und hast Kunden, denen du was baust und am Ende des Auftrags nimmst du das Material, das übrig bleibt, das dem Kunden gehört, einfach mit. Ja, gibt's. Ich glaube, das wird vielfach gemacht und ist wahrscheinlich auch ganz normal in der Branche, aber ich glaube, auch das ist Stehlen. Ja, das gehört nicht dir. Ja, und die Bibel ist da auch sehr, sehr klar, wenn sie über Arbeit spricht und wie wir in unserer Arbeit sein sollen. Ja, in Sprüche 18, 19 können wir lesen, da steht, wer lässig ist in seiner Arbeit, und ich würde sagen, wer fahrlässig vielleicht auch so ein bisschen ist, der ist ein Bruder des Verderbers. Ja, also das ist eine sehr, sehr krasse Aussage. Wir sollen zuverlässig sein bei unserem Arbeiten, wir sollen ehrlich sein, wir sollen gut arbeiten, wir sollen, ja, so wie wir es auch jetzt in Epheser 6 Das wird später in der Predigtreihe noch kommen, ich nehme es schon mal vorweg. Da steht, ihr Sklaven, aber ich denke, das richtet sich auch an uns, die wir keine Sklaven mehr sind. Das kommt dann auch im letzten Satz. Aber die wir arbeiten, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben, eure Arbeit bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Also die Bibel ist sehr klar, die geht hier sogar noch ein Stück weiter im Neuen Testament. Wir sollen das nicht nur zuverlässig und gut machen, wir sollen das mit Freude machen, ja, unsere Arbeit. Und ich glaube, niemand, der seine Arbeit mit Freude macht und der das mit einem Bewusstsein macht, was er da tut, dass er es für Jesus tut, würde in irgendeiner Weise gucken, dass er, was weiß ich, seine Pausen verlängert, dass er irgendwas stiehlt. Ja, ich möchte einfach versuchen, uns ein bisschen heute den Horizont zu erweitern. Wo sind denn Dinge, die Paulus hier meinen könnte mit Stehlen? Also erstens offensichtliches Stehlen, zweitens, dass wir unseren Arbeitgeber bestehlen in irgendeiner Form. Und jetzt habe ich ein Bild, vielleicht kennen das auch manche, vielleicht erkennen es auch manche gar nicht, aber das würde uns zu unserem nächsten Punkt führen. Aber ich muss hier hinklicken. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ob man sehen kann, um was es geht. Weiß jemand, was ich damit aussagen will? Weiß jemand, wer das ist? Uli Hoeneß hier, sehr gut, kriegst nachher einen Preis. Genau, das ist Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß sitzt hier als Biene Maya, naja, als BVB-Biene verkleidet, so ein bisschen höhnisch, aber ich habe kein anderes Bild in dem Größenformat gefunden. Anderen wären alle ganz schlechte Qualität gewesen. Auf jeden Fall sitzt er hier im Knast. Und er sitzt im Knast, weil er Steuern hinterzogen hat. Das ist unser dritter Punkt. Wenn wir unseren Staat bestehlen, ist das auch Stehlen. Ja, und wenn, ich denke, wir haben das alle mitgekommen in den Medien, als Uli Hoeneß, als das rauskam, oh, er hat jetzt noch schnell eine Selbstanzeige gemacht, weil man ihm auf der Schliche war, dann war ein Riesenaufschrei in unserer Gesellschaft. Oh, der hinterzieht Steuern und den muss man bestrafen und der muss jetzt in den Knast. Ja, und ich glaube aber, dass das erstens in unserer Gesellschaft wahrscheinlich viel mehr Leute tun, die jetzt da standen und gesagt haben, dieser scheiß Uli Hoeneß hier, der hinterzieht, na, wie viel waren es, 28.460.000, ja, wo ich mir denke, ja gut, aber du hinterziehst vielleicht nur deine 150 Euro, keine Ahnung, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wie viel man da hinterziehen kann, aber nein, aber es geht nicht darum zu sagen, wir kreiden ihn an, dass er 28 Millionen hinterzieht, das ist für uns alle ganz schlimm. Ja, aber ich glaube, selbst bei uns in der Gemeinde gibt es bestimmt Leute, die so auf ihre ein oder andere Art und Weise so ein bisschen gucken, dass ein bisschen mehr rauskommt, als eigentlich richtig ist. Ja, und das ist ganz klar Stehlen. Ja, und da müssen wir gucken, bevor wir hier Uli Hoeneß ankreiden, was völlig gerechtfertigt ist, ja, auch dass er jetzt im Gefängnis sitzt, sieht er, glaube ich, auch selbst so, hoffe ich, dass wir erstmal hier auch den Balken aus unserem Auge ziehen. Ja, es geht nicht darum, dass er 28 Millionen hinterzogen hat, sondern zu gucken, hey, wie sieht es denn in meinem Leben aus? Ja, und die Bibel ist da sehr, sehr klar und ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen. Eine kennt, glaube ich, jeder, das hat Jesus selbst gesagt, die ist kurz und prägnant, da hat er gesagt, gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ja, und in diesem Zusammenhang ging es genau um Steuern. Da kamen die Pharisäer und haben gefragt, hey Jesus, sollen wir denn dem Kaiser Steuern zahlen? Ist das denn richtig? Sollen wir es nicht nur einfach Gott geben? Und er sagt ganz klar, hey, nee, wenn es ihm zusteht, dann gebt es ihm. Und auch Paulus greift das Thema nochmal auf in Römer 13, und da sagt er, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht und die Ehre, dem die Ehre gebührt. Ja, es ist keine Frage, ob du das jetzt für richtig hältst, Steuern zu zahlen und sagst dir vielleicht, ja, der Staat macht ja eh nicht genügend für mich und was weiß ich, das läuft ja eh nicht so, wie es soll. Ich zahle ja eh genug Steuern, ja, ich kann ein bisschen irgendwie zurückbehalten. Ja, das ist nicht die Frage, weil die Bibel sagt ganz klar, hey, Steuern zahlen gehört absolut dazu und wenn du es nicht tust, dann ist das Stehlen, dann ist das Sünde. Und hier stand es ganz krass, aber die widerstehende Anordnung Gottes und die, die das tun, die werden ein Urteil empfangen. Ja, und ich glaube nicht, dass es so gemeint ist, oh, das ist ein klasse Urteil, besser kann man es nicht machen. Ja, sondern hast du echt ein Problem. Ja, und wenn du das tust, dann passt es einfach überhaupt nicht zu diesem Lebensstil, den wir leben wollen, als ein Jünger Jesu, als ein Leben im Licht zu führen. Ja, und vielleicht hinterziehst du jetzt nicht so Steuern, wie das Uli Hoeneß gemacht hat, aber ich glaube, das Gleiche gilt auch für Schwarzarbeit. Ja, Schwarzarbeit ist im Endeffekt auch Steuerhinterziehung. Ja, und ich denke da vielleicht eher an die von uns, die in praktischen Berufen tätig sind. Ja, also bei mir wäre es jetzt relativ schwierig, irgendwie schwarz zu arbeiten. Ich glaube, das wird auch keiner wollen. Aber es, wenn du mit deinen Händen arbeitest, dann ist es doch extrem leicht zu sagen, hey, ich habe da Bekannte, ich habe da jemanden und der hat vielleicht noch einen Job für mich und da verdiene ich mir was dazu. Muss ja keiner wissen. Ich habe meinen Job, da arbeite ich meine 40 Stunden und dann gehe ich noch ein paar Stunden so arbeiten. Ja, und vielleicht macht man das sogar so ein bisschen unter dem Deckmantel der christlichen Nächstenliebe. Ach, das ist doch ein Bruder, dem kann ich das doch machen, dem mache ich das für 200 Euro, ist doch gar kein Problem. Und der gibt mir für, keine Ahnung, 10 Stunden Arbeit 150, aber dafür ist ihm geholfen, der spart ja auch noch Geld. Ja, ich bin ja viel günstiger als jemand, der es nicht macht. Aber wenn du halt einen Beruf hast und den ausübst und nebenbei was machst und da illegal Geld verdienst, dann ist das echt ein Problem. Ja, du hinterziehst damit Steuern und das hat auch absolut nichts mit christlicher Nächstenliebe zu tun. Ja, oder vielleicht bist du selbstständig und kannst so ein bisschen selbst angeben, wie viel du so eingenommen hast und frisierst da so ein bisschen die Bücher. Ja, oder vielleicht stellst du Leute an, die schwarz arbeiten. Vielleicht sagst du, ja, jetzt spare ich da mein Geld. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unseren Staat bestehlen können und das ist einfach halt nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Ich möchte echt sagen, ey, hör auf damit. Ja, sag nicht, oh, da denke ich nochmal drüber nach. Ey, ganz ehrlich, das ist Sünde, das ist falsch, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Da ist die Bibel extrem klar. Ja, vielleicht machst du vielleicht wie Uli Hoeneß, der hat es ein bisschen spät gemacht und sagt, ey, ich muss eine Selbstanzeige machen. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich habe was weiß ich wie viel Kohle, den Staat beschissen und ich muss das in Ordnung bringen. Ja, das ist vielleicht sehr herausfordernd, vielleicht wird es Konsequenzen haben. Aber ich glaube, dass wir als Christen eine Verantwortung haben, für Dinge, die wir getan haben, auch gerade zu stehen. Und es ist dann nicht so, ja, Gott hat mir ja vergeben. Ja, Gott hat dir vergeben, absolut. Aber trotzdem gibt es in unserem Land Gesetze und trotzdem hat man Konsequenzen für sein Verhalten auch zu tragen. Ja, und wir sehen das auch in der Geschichte von Levi, dem Zöllner, der einen Haufen hinterzogen hat, und er gibt es vielfach zurück. Ja, der sagt, hey Jesus, ich habe Mist gebaut, aber ich gebe den Leuten nicht nur das zurück, was ich ihnen weggenommen habe, ich gebe ihnen noch viel mehr zurück. Und ich denke, das ist auch wie wir vielleicht darauf reagieren sollen, zumindest zu sagen, hey, ich bringe das wieder in Ordnung. Gut, vielleicht hast du mit Steuerhinterziehung, vielleicht hast du mit Schwarzarbeit oder mit sonstigen Dingen, wie wir unseren Staat bescheißen, nicht viel zu tun, aber vielleicht sagt dir das hier was? Man kann man schlecht lesen, aber hier unten kommt es ein bisschen drauf an. So große Kampagne, ich weiß nicht, ob die noch läuft. Vor ein paar Jahren war in jedem Kinofilm und überall und was weiß ich, auf jeder DVD. Für alle, die es nicht lesen können, es geht um Raubkopien. Und da ist so ein toller Slogan von unserer Bundesregierung, Raubkopierer sind Verbrecher. Ja, da gab es ja einen großen Aufschrei und Gegenkampagnen, wo dann steht, Raubkopierer sind auch nur Menschen. Da gab es übrigens viel mehr Bilder als hiervon, was glaube ich so ein bisschen so ein Abbild unserer Gesellschaft ist. Raubkopieren ist voll in Mode, richtig gut. Macht ja jeder, kann ich ja auch machen. Ja, aber wie unsere Bundesregierung hier schreibt, das sind Verbrecher, ja, das ist eine Straftat. Ja, kopieren von CDs, von DVDs, sich irgendwelche Dateien runterzuladen oder irgendwelche Spiele, was weiß ich, auf seinen Festplatten zu haben, das ist Stehlen von fremdem Eigentum. Ja, vielleicht CDs, DVDs, die du dir leihst und die du dir brennst und dann zu Hause hast, oder all die Gigabyte voll Daten, die auf deiner Festplatte, auf deiner externen Zuhause irgendwo liegen, vielleicht noch mit 100.000 Passwörtern gesichert, damit, wenn die Polizei doch mal kommt, nicht alles weg. Ich kenne noch so ein paar Freunde aus meiner Jugend, die haben das so gehabt, haben dann alle möglichen Vorbereitungen getroffen. Ich meine, wegen einer Festplatte wahrscheinlich auch übertrieben, aber gut. Aber bewusst zu sein, hey, das ist eine Straftat, das ist vor unserem Gesetz eine Straftat. Ja, das ist nicht so Larifari. Ja, und wenn das vor unserem Gesetz ist, haben wir vorhin gehört, hey, Gott hat es eingesetzt und wir sollen uns daran halten und sollen uns da unterordnen. Ja, du denkst vielleicht, ach, es schadet keinem, ich bestehle ja keinen direkt, ich nehme ja niemandem sein Eigentum weg, aber das ist genau das, was du tust. Ja, das ist nicht richtig. Du bestiehlst die Musikindustrie, die Filmindustrie, Leute, die dafür arbeiten, ja, und die einen finanziellen Schaden haben, der wahrscheinlich ganz schön gewaltig ist. Ja, kleiner Nebensatz von mir, wir beschweren uns alle, dass die Sachen immer teurer werden, aber ich meine, wir klauen sie auch halt alle. Ich meine, das ist halt so ein bisschen, irgendwo muss das ja reinkommen, das Geld, ne? Auch hier die Aufforderung, ey, hör auf damit, lösch die Dinge, ja, mach die CDs kaputt. Ich meine, ich weiß es von Chrissy, als sie früher, als sie nach Missionseinsatz kam, sie nach Hause und hat irgendwie gerafft von Gott, ich weiß nicht genau die Geschichte, ich mache es so ein bisschen grob, blumig, hat gerafft, ey, das geht nicht. Und sie hat ihre CDs genommen, hast du sie verbrannt, kaputt gemacht, nur weggeschmissen. Aber war ganz unspektakulär, sie hat sie nur weggeschmissen. Ja, aber das reicht aus, schmeiß die weg, ja. Aber ich meine, gibt auch Leute, was weiß ich, hörst Death Metal, bekehrst dich und dann fängst du deine CDs an zu verbrennen. Ich nenne jetzt keinen Namen, wer das gemacht hat, aber kam in der Gemeinde auch schon vor. Finde ich gut. Hey, mach da einen Cut. Sag, hey, ich bin das nicht mehr. Ich möchte es nicht. Ich habe das erkannt, es ist falsch. Ich möchte nichts mit etwas Gestohlenen in meinem Haus zu tun haben. Ja, also das ist keine Lappalie, auch wenn unsere Gesellschaft uns das eigentlich ganz klar sagt. Genau, also Raubkopieren ist Stehlen. Der nächste Punkt, der ist uns vielleicht manchmal noch weniger bewusst, und zwar ist es, wenn wir Gott bestehlen. Ja, vielleicht auch der, ich will jetzt nicht sagen der wichtigste Punkt, aber so ein Punkt, der uns vielleicht oft mal durch die Lappen geht. Und möchte euch da einfach zwei Bibelstellen erstmal unkommentiert vorlesen. Ihr kennt die bestimmt alle. Und das eine ist aus Maleachi 3,10. Das sagt Gott, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und die andere Stelle sagt Jesus im Neuen Testament, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet, also ihr gebt den Zehnten, von Minze und Dill und Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Ja, das sind zwei Stellen, die sich um das Prinzip des Zehntens drehen. Kommt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vor. Und dabei geht es, dass wir 10% unseres damals Ertrages, was unser Feld, was unsere Viehwirtschaft erwirtschaftet hat, Gott abgeben. Heutzutage unser Gehalt, unseren Lohn, unsere Einnahmen, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, weil das in ihm geweihter Teil ist, weil Gott das gesagt hat. Also im Alten Testament war das allen Leuten klar, auch bei Jesus war es klar, hey, das sollt ihr nicht lassen, klar, das gehört einfach dazu. Ja, und früher wurde das Geld in den Tempel gebracht und wurde verwendet eben, um die Tempeldiener, um die Priester zu versorgen, um den Tempel in Stand zu halten, um den Tempelschatz immer wieder aufzufüllen. Und ich denke, auch heute ist das was, ja, was nicht irgendwie nicht von gestern ist. Jesus hat es nicht aufgehoben, er hat es eigentlich bestätigt. Und die Frage, wie sieht das bei dir aus? Ich möchte jetzt kein Gesetz daraus machen, aber für mich scheint es doch ein sehr biblisches Prinzip zu sein, so einen Teil seines Gehaltes, seines Lohns Gott zu geben und das auch, so wie damals, in den Tempel, in die Gemeinde zu bringen. Und frag dich das selbst, enthältst du Gott da was vor, was ihm eigentlich zusteht? Und wenn du das tust, wenn das sein Eigentum ist, und du behältst es für dich, dann ist es halt auch Diebstahl. Aber was mir noch wichtiger dabei ist, dass wir verstehen, dass Gott nicht diese 10% des Geldes gehören, sondern dass ihm 100% unseres Geldes gehören. Ja, da steht in 1. Korinther 4,7, was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du dir es selbst zu verdanken? Ja, Gott gehört all unser Geld. Eine andere Bibelstelle sagt, uns gehört alles, das schreibt auch Paulus den Korinthern im 2. Korintherbrief, uns gehört alles, wir aber gehören Jesus Christus und Jesus Christus gehört Gott. Umkehrschluss, alles, was uns gehört, gehört Gott. Ich meine, er hat hier alles erschaffen. Es gibt nichts auf der Erde, wo nicht Besitzer Gott draufsteht. Ja, alle Dinge, die wir besitzen, gehören Gott. Und alle Dinge, die wir haben, die wir momentan, sage ich mal, erste Eigentümer, wir dürfen die vielleicht gerade für einen Zeitraum besitzen, das sind Geschenke, die er uns aus seiner Gnade gegeben hat. Ja, wir sind nicht die Eigentümer, wir sind nur die Verwalter. Und das führt uns auch zu unserem nächsten Punkt, wo ich auch denke, dass wir Gott vielleicht öfter mal bestehlen. Und zwar, wenn wir unverantwortlich mit unserem Geld umgehen. Ja, wir sind Verwalter von den Gaben Gottes und wir sollen sie gut verwalten. Und die Bibel spricht ganz oft davon, dass wir uns dafür verantworten müssen. Da gibt es ganz viele Gleichnisse, die Jesus verwendet. Und in einem davon, in Lukas 16, sagt er, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Geld, nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut, also was wir verwalten, was Gott eigentlich gehört, nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Also das Erbe, das wir empfangen werden, wo Gott sagt, es ist unser. Also ich glaube, auch unverantwortlicher Umgang mit Geld, nicht nur mit Geld, mit allen materiellen Dingen, mit allem, was wir von Gott hier auf dieser Erde zur Verfügung gestellt haben, wenn wir damit unverantwortlich umgehen, dann ist es stehlen. Wenn wir es nicht so einsetzen, wie er es möchte. Es gibt das Gleichnis mit den Talenten, wo der eine einfach das Geld nimmt und vergräbt es und der Herr kommt zurück und sagt, ja, du hättest es wenigstens anlegen können. Ja, ganz ehrlich, das einfach nur zu vergraben, das hat mir überhaupt nichts gebracht. Und der hat nicht das getan, was der Herr erwartet hat. Ja, er ist unverantwortlich damit umgegangen. Er hat seinem Herrn nichts damit genutzt. Und eben, wenn wir unverantwortlich damit umgehen, werden wir uns einerseits dafür verantworten müssen, für Gott, und wahrscheinlich auch dafür, wenn wir es verschwenden, dass wir Gott bestohlen haben. Also ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir aufpassen müssen, wo wir uns selbst hinterfragen müssen, gebe ich mein Geld, alles, was ich habe, was ich für Gott verwalte ich das so, dass ich mich, wenn ich eines Tages mich rechtfertigen muss, dass ich das auch wirklich kann. Und der siebte Punkt, das ist vielleicht so das seltenste und auch unwesentlichste für uns heute Morgen, ist der tolle Begriff Kleptomanie, die ein krankhaftes Stehlen oder die Klausucht. Und dazu möchte ich gar nicht viel sagen. Es gibt Menschen, die haben einfach einen besonderen Kick. Ja, für die haben eine Sucht, die können nicht aufhören, damit irgendwo hinzugehen, Dinge zu stehlen, die werden mit der Zeit dann auch immer wertvoller und die haben gar nicht mal das Interesse dran, dass sie das behalten und reich werden wollen, sondern die schmeißen das dann weg, da geht es rein ums Klauen. Will ich nicht viel dazu sagen, wenn du das hast, such dir echt professionelle Hilfe und ich glaube, Gott kann dir auch damit wirklich helfen und dich davon heilen. Also wenn wir den ersten Punkt, die erste Aufforderung von Paulus zusammenfassen, sagt er einfach nur, hör auf zu stehlen, und zwar in allen möglichen Formen, die es irgendwie von Stehlen gibt. Ja, das ist keine absolute Liste hier. Vielleicht fallen dir Dinge in deinem Leben ein, wo du sagst, hey, das ist für mich auch Stehlen, das ist auch nicht mein Ding und ich nehme das einfach für mich. Ja, und er sagt ganz klar, dass wir als Kinder Gottes, als Christen, dass Stehlen kein Teil von unserem Leben mehr sein kann. Wir sollen damit aufhören. Aber wie können wir damit aufhören? Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist ein Teil von uns, von unserer alten Natur, von dem sündigen Menschen, der in uns noch irgendwie lebt, in uns kämpft. Und es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, damit aufzuhören. Ja, wir haben das vorhin in dem einen Song gesungen, In the Light. Ich versuche immer, das zu lassen. Ich versuche, dieses Selbstsüchtige in mir unterzubringen, aber ich schaff's nicht. Ja, und es liegt daran, dass das wir selbst sind, dass das unsere Natur ist, aber wir können damit aufhören, indem wir dieses alte Gewand ausziehen, ja, unseren alten Menschen, unsere alte Natur hinter uns lassen und Jesu Gewand anziehen. Und was heißt das ganz praktisch? Ja, das heißt ganz praktisch, mich zu entscheiden und anzunehmen und zu glauben, dass Jesus Christus, dass er Gottes Sohn ist, dass er vor 2000 Jahren oder mehr für mich, für meine Sünden, auch für das Stehlen, das ich in meinem Leben getan habe, dass er dafür am Kreuz gestorben ist und dass ich ihn annehme als Herr meines Lebens und dass ich mich entscheide, ihm nachzufolgen. Ja, und dann wissen wir, er wird uns seinen Heiligen Geist geben, er wird unser Inneres verwandeln, er wird uns neu machen und er wird unsere alten Sehnsüchte und Wünsche mehr und mehr wegnehmen, damit wir ihm ähnlicher werden können. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, das ist dieses Eisbergprinzip, was wir die letzten Wochen immer wieder, ich habe das Bild jetzt nicht, ihr kennt es, ja, aber wir müssen das Innere verändern. Jetzt nur zu sagen, ich höre auf zu stehlen, in welcher Form auch immer, das wird es nicht bringen. Ja, es ist eine Veränderung, die in uns vorgehen muss. Und da können wir uns auch fragen, warum stehlen wir denn überhaupt? Warum machen wir das? Warum ist das so angelegt in uns? Und ich glaube, da gibt es unendlich viele Antworten drauf, aber wir machen das, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin, damit ich im Luxus leben kann, damit ich die Dinge mir leisten kann, die ich mir leisten möchte. Ja, oder vielleicht, weil ich Angst habe, dass ich nicht genug habe, dass ich für mich selbst sorgen muss. Also im Endeffekt, da kam ganz oft ich und mir drin vor, weil wir ich-zentriert sind, weil wir egoistisch sind, weil wir eine Ich-Bezogenheit haben. Und da sagt auch der Hebräer, oder der Brief an die Hebräer, lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen, gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das gibt uns Mut und wir können voll Zuversicht sagen, der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Unsere Motivation, wenn wir stehlen, ist oft, dass wir was haben wollen. Es geht um mich, ich stehle, damit ich etwas habe. Damit ich das habe, was ich haben möchte, damit ich genug habe, warum auch immer. Und ich glaube, dieser innerliche Wechsel, der stattfinden muss, ist, dass wir von Ich-Bezogenheit zu Gott-Bezogenheit hinkommen. Ja, Gott-Bezogenheit lässt mich ihm vertrauen, dass er mich versorgt. Ja, dass er alles ist, was ich brauche, um glücklich zu sein. Nicht nur, dass Gott mir so viel Geld gibt, dass ich glücklich bin, ja, sondern dass er alles ist, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und ich glaube, genau an dem Punkt brauchen wir eben diesen Paradigmenwechsel, haben wir auch schon ganz oft gehört die letzten Wochen, aber es wird uns nicht loslassen, dass wir nämlich wegkommen von unserer Ich-Bezogenheit und hinkommen zu einer Gott-Bezogenheit. Ja, dass es nicht mehr um mich geht, sondern dass ich verstehe, dass die Bedürfnisse der anderen über meinen Bedürfnissen stehen. Ja, dass ich glaube, dass Gott unendlich gut ist und dass er mich versorgt und dass er alle meine Bedürfnisse stillen kann. Genau. Und wenn wir das so ein bisschen verstanden haben, ja, wir hören jetzt auf zu stehlen, so wie Paulus es gesagt hat, wir wissen auch so ein bisschen warum, wir wissen, was sich verändern muss, vielleicht auch in unserem Denken, dann geht Paulus weiter und sagt, ey, hör nicht nur auf zu stehlen, sondern du sollst stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der du deinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch deine eigene Arbeit verdienst. Ja, und es klingt jetzt nicht so ein bisschen larifari, ich finde, das klingt eigentlich relativ krass. Du sollst es mit Fleiß und Anstrengung durch deine eigene Arbeit verdienen. In der neuen Genfer fand ich es noch ein bisschen besser, da muss ich nochmal kurz zurück. Es war sogar die, alles gut. Fand ich besser als in der Elberfelder, habe ich sogar die richtige genommen. Und ich finde es ist nochmal eine Steigerung, ja, wirklich zu sagen, hey, arbeite gut, arbeite gewissenhaft. Und es ist nicht die einzige Stelle, wo Paulus uns dazu auffordert. Ja, wir lesen auch in 2. Thessalonicher 3, das habe ich auch auf der PowerPoint, glaube ich. Genau. Da geht es schon ein bisschen davor darum, dann sagt Paulus, hey, wir waren euch ein Beispiel, wir haben euch das vorgelebt, ahnt uns nach Und dann sagt er, denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Finde ich ganz schön konsequent, weil wenn man nicht isst, dann geht man spätestens nach 40 Tagen oder so dann doch mal drauf. Vielleicht auch länger, je nach Reserven. Auf jeden Fall ist es eine sehr absolute Aussage. Das heißt eigentlich, hey, jeder soll arbeiten. Ja? Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf, Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Sehr klare Aussage. Ich denke, da kann man nichts, braucht man nichts nachfragen, kann man nichts dran rütteln. Paulus fordert uns hier auf, ihn zum Vorbild zu nehmen, eine Arbeit anzunehmen, wenn wir noch keine haben, und unseren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, das ist eine absolut biblische Aussage. Und was ich spannend finde, das ist eigentlich, wir sollen Paulus als Vorbild nehmen, schreibt er selbst, aber was noch viel wichtiger ist, wir sollen Gott als Vorbild nehmen. Und wenn wir uns Gott anschauen, dann ist er der größte Arbeiter, der größte Macher, den es hier im Universum gibt. Er hat alles gemacht. Und die Bibel sagt, er hat es mit seinen eigenen Händen gemacht. Ja, Gott hat gearbeitet. Es ist nicht so, wie wir es uns vielleicht auch vorstellen. Oh, das war schon wieder ich. So, Gott macht so und die ganze Welt ist da und alles war einfach so. Natürlich ist es für ihn jetzt wahrscheinlich, er schwitzt jetzt vielleicht nicht, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wir wissen, hey, Gott arbeitet und er ist für Arbeit und wir sollen ihn nachahmen darin. Und wenn wir uns Jesus anschauen, der unser direktes Vorbild ist, der kam hier auf die Erde und hat nicht direkt angefangen zu predigen, obwohl wir wissen, mit 12 war er ungefähr schon weiter als alle Pharisäer im Tempel, aber da hat er nicht angefangen zu predigen, sondern hat einen Job gelernt, der war Zimmermann und der hat es bis er 30 war mal eben gemacht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ja, und auch als er dann die 3 Jahre rumgezogen ist, war es halt so, Rabbis, das war ihre Arbeit, das war auch seine Arbeit. Jesus war dann nicht 3 Jahre lustiger Wanderprediger oder so, sondern der hat, das war Arbeit, das war Job und da haben ihm die Leute versorgt. Also auch wir sollen ihn hier nachahmen. Und für wen dieser Punkt, denke ich, vor allem geht, ist für alle Männer, die hier im Raum sitzen. Ja, also wenn du eine Frau bist, die hier gerade sitzt und du hast einen Mann, der arbeitet und der versorgt dich, der bringt Geld nach Hause. Ich glaube nicht, dass Paulus dich hier aufhört und sagt, hey, du musst arbeiten gehen, du musst dein eigenes Ding machen, getrennt von deinem Mann. Ja, die Bibel sagt, wir als Mann und Frau sind wir eine Einheit, wir sind eins. Man erwirtschaftet nicht 2 Lebensunterhalte, sondern einen zusammen. Und wenn ein Mann arbeiten geht und seine Frau versorgt, ist es absolut in Ordnung. Aber wenn du als Mann zu Hause sitzt und vielleicht denkst, will ich nicht machen, also vielleicht hast du noch keine Familie, ich würde dir nicht raten, dir eine Familie zu suchen vorher oder eine Frau zu suchen, bevor du nicht einen Job hast. Mark Driscoll würde das jetzt, ich weiß nicht, wer ihn kennt, würde es sehr viel krasser formulieren, würde wahrscheinlich auch schreien und sagen, schämt euch und solche Dinge, mache ich jetzt nicht. Nein, aber das ist auch ein Teil von Verantwortung übernehmen und das ist absolut, was die Bibel sagt, was wir tun sollen. Ja, und ich möchte aber auch noch dazu sagen, also wir sollen alle, besonders die Männer, wir sollen uns Arbeit suchen, wir sollen unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen, aber ich denke, es gibt auch Ausnahmen und zwar, vielleicht bist du so krank, dass du nicht arbeiten kannst, vielleicht bist du angewiesen, vielleicht bist du einer der Bedürftigen, die wir in der Bibelstelle haben, die es selbst nicht machen können, die auf der du auf deine Geschwister angewiesen bist. Ja, ich sage nicht, es gibt keine Ausnahmen und das ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, das, was für die meisten für uns gilt, ist, dass Paulus sagt, hey, arbeite gewissenhaft oder such dir eine Arbeit, wenn du keine hast. Und was ich hier nochmal spannend finde, ist, dass wir auch genauso diese Motivation, die wir haben, um zu stehlen, die können wir genauso haben, auch um zu arbeiten. Das heißt, wir tun was Gutes, wir arbeiten, wir befolgen diese Aufforderung von Paulus, aber wir tun es aus der falschen Motivation, nämlich damit ich besitze, damit ich habe, weil es mir Freude bringt, mich glücklich macht, mir Leben, Luxus, ein Leben im Luxus, ein Leben in Reichtum ermöglicht, ja, immer mehr zu verdienen und mehr zu verdienen. Und das Schlimme ist, es gibt auch so viele christliche Lehrer und Lehren, die Reichtum und Wohlstand wirklich als das Ziel des christlichen Lebens verkaufen. Ja, und das ist alles, aber nicht biblisch. Ja, wirklich. Also es ist nicht die Aussage der Bibel, dass sie uns irgendwo verspricht, dass wir materiellen Reichtum oder Wohlstand hier haben werden. Und deshalb kommt der letzte Punkt. Ja, wir sollen nicht nur aufhören zu stehlen, um zu haben, wir sollen auch aufhören zu arbeiten, um zu haben, und sollen hinkommen zu diesem dritten Punkt: wir sollen arbeiten, um zu geben. Ja, das ist der dritte Punkt, den Paulus sagt. Das ist jetzt auch wieder aus der NGÜ. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Das klingt so ein bisschen Larifari-mäßig noch, aber wenn wir angucken, was die Elberfelder Übersetzung sagt, dann steht da: wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr, wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Er soll arbeiten, damit er ihnen geben kann. Nicht, damit er etwas besitzt, sondern damit er geben kann. Ja, das ist der Punkt. Er sagt nicht nur gebe, sondern hey, arbeite auch aus der Motivation heraus, um zu geben. Ja, ist es deine Motivation, arbeiten zu gehen? Ich muss sagen, meine ist es oft nicht. Ganz ehrlich, ich gehe arbeiten für mich, für meine Familie, damit es uns gut geht, damit wir uns die Wohnung leisten können, die wir haben, damit wir den Lebensstandard haben können, den wir leben, den gewissen Luxus, den wir haben, zu sagen, hey, dafür spare ich und das ist mir wichtig und dafür gebe ich auch gern mal ein bisschen mehr Geld aus. Aber selten denke ich daran, hey Mann, heute will ich gut arbeiten, will ich mein Geld verdienen, damit ich anderen Gutes tun kann. Also das ist nicht mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Gedanke ist es nicht. Aber genau das ist ja das, was Gott uns vorlebt. Ja, er gibt uns ja ständig. Ja, wir haben vorhin gehört, alles, was wir haben, sind Geschenke von Gott. Er gibt uns ständig. Ja, und er gab uns auch, Johannes 3,16 kennt jeder, er gab uns seinen einzigen Sohn. Ja, er gab alles für uns auf. Er hat seinen Sohn ans Kreuz gehen lassen für uns. Ja, und wir sollen ihm darin nacheifern. Und wir sollen bereit sein, auch alles zu geben und anderen zu geben. Nicht unsere Bedürfnisse zuerst, sondern zu gucken, hey, die anderen kommen vor mir. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Und da auch noch eine Stelle zum Geben. Sehr, sehr viel Text. Ich habe die wichtigen Sachen mal markiert. Das sagt auch wieder Paulus, in einer bestimmten spezifischen Situation, sie sammeln, also es geht an die Gemeinde in Mazedonien, und sie sammeln für die Geschwister in Jerusalem, die Not leiden, denen schlecht geht. Und er ermutigt sie zu geben und sagt: denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt: er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch mit dem Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Eigentlich hätte ich diesen letzten Teil hier auch noch fett und unterstreichen müssen. Wir haben hier ein paar Punkte drin, die mir wichtig sind. Ja? Also Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wenn wir geben, sollen wir fröhlich geben. Wir sollen nicht sagen, oh, Gott hat gesagt, ich muss geben, ey, ich habe gar keinen Bock da drauf. Sondern auch das soll sich in unseren Gedanken, in unserem Sinn verändern, zu sagen, ich gebe gerne, ich freue mich, anderen Gutes zu tun. Ja, dann sagt er hier, derjenige, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, ja, so was ich denke, was all unser Ziel ist, der teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Ja, ist das, was wir tun? Ist das, was du tust? Und was wir hier auch lesen, Gott belohnt denjenigen, der das tut. Er ist ein guter Gott, er freut sich daran. Er gibt dir Dinge, damit du geben kannst. Und wenn du gibst, dann wird er dir wieder Dinge geben, die du geben kannst. Aber was mir wichtig ist, ist, dass hier nicht steht, gib, damit du bekommst. Ja, ist auch so eine Lehre, die man häufig mal hört. Ja, je mehr du gibst, ein geschütteltes und gerütteltes Maß, Gott wird dir das 1000-fache zurückgeben oder das 100-fache oder das 10-fache, je nachdem, wie viel du gegeben hast. Aber wir sollen nicht geben, damit wir die Belohnung bekommen, sondern wir sollen geben, dass Gott Dank, dass Gott Ehre erhält. Dass die, die das bekommen, Gott danken, die sollen auch nicht dir danken, das ist nicht der Punkt, sondern Gott soll verherrlicht werden damit. Er soll die Ehre bekommen, das ist das Ziel. Ja? Also wir sollen aufhören zu stehlen in allen Formen, die wir gesehen haben, um zu haben. Wir sollen aufhören zu arbeiten, um zu haben, aber wir sollen anfangen zu arbeiten, um geben zu können. Um Gott ähnlicher zu werden, um denen um uns herum, die es nötiger haben oder auch die, die es nicht nötiger haben, um ihnen Gutes zu tun und ihnen geben zu können. Ja, und das einfach nochmal zusammenzufassen, die drei Aufforderungen von Paulus. Hör auf zu stehlen. Hör auf, deinen Arbeitgeber zu bestehlen. Arbeite wirklich mit allem, was du kannst. Hör auf, den Staat zu bestehlen, wenn du das in irgendeiner Form tust. Hör auf, die Musik, die Filmindustrie zu bestehlen mit deinen Raubkopien. Das war der Nachdruck meiner Worte. Und hör auf, Gott zu bestehlen. Ja, gib deinen Zehnten, verwalte das Geld, das Gott dir gegeben hat, wirklich verantwortungsbewusst. Frag ihn, wie du damit umgehen sollst. Und jetzt die zweite Aufforderung, arbeite gewissenhaft und such dir eine Arbeit, wenn du keine hast. Habe im Hinterkopf, hey, du arbeitest nicht für dich, du arbeitest nicht für dein Geld, du arbeitest für deinen Gott, um ihn auch damit zu verherrlichen, um Geld zu verdienen, damit du es anderen geben kannst. Und das ist der dritte Punkt, sei ein großzügiger Geber, der wirklich aus fröhlichem Herzen gibt. Und was wir dafür brauchen, ist wirklich unser Innerstes verändern zu lassen, weg von dieser Ich-Bezogenheit, die wir so tief in uns drin haben, und echt zu gucken, wir kommen zu einer Gottbezogenheit. Ja, wenn dich Dinge heute angesprochen haben, wenn du gesagt hast, ey, das sind Punkte in meinem Leben, die sind da, da habe ich gesündigt, hey, tu Buße. Ja, das ist, was auch die Bibel uns auffordert. Geh zu deinen Geschwistern, erzähl es denen, tu Buße vor denen und tu die Dinge weglegen. Ja, wir werden gleich die Möglichkeit haben, das Lobpreisteam wird nochmal kurz hochkommen, Song spielen, dass die Beter, die tollen Buttons haben, hier vorne stehen und kommt her und sagt, ey, so und so und so und so und ich möchte das nicht mehr und ich möchte mein Denken von Gott verändern lassen. Ich möchte wegkommen, alles für mich haben zu wollen, zu stehlen für mich, zu arbeiten für mich, sondern ich möchte arbeiten, weil Gott es von mir will, um anderen zu geben. Und ich möchte weg von dieser Ich-Bezogenheit und ich möchte hin zu einer Gottbezogenheit. Und wenn du irgendeins von diesen Gebetsanliegen hast, komm echt vor, wenn du merkst, dein Herz klopft oder auch nicht, komm vor und lass für dich beten. Und wir wollen gemeinsam diese Punkte angehen. Nehmt es mit in die Hausgruppe, nehmt es mit in die Woche und lasst es verändern. Ja, ich glaube, wenn wir von dieser Ich-Bezogenheit wegkommen, wird es nicht nur, das wird nicht nur Stehlen betreffen. Das wird alle Bereiche unseres Lebens betreffen. Und deshalb glaube ich, dass es so extrem wichtig ist. Genau, das Lobpreisteam kann schon mal hochkommen und ich bete noch zum Abschluss. Ja, Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über uns hast, Herr. Ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, für all unsere Schuld, für all unsere Sünde, Herr, um uns frei zu machen, um uns zu ermöglichen, Sünde sein zu lassen, um uns zu ermöglichen, unseren alten Menschen auszuziehen, unser neues Gewand anzuziehen, um unser Denken verändern zu lassen, um Ich-Bezogenheit, Egoismus, Selbstsucht loszulassen und unseren Blick voll und ganz auf dich zu richten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, aufzuhören zu stehlen, damit wir haben, aufzuhören zu arbeiten, damit wir haben, sondern zu sehen, wir wollen so werden wie du, wir möchten arbeiten und Geld verdienen und damit wir Gutes tun können, damit wir geben können, so wie du uns gerne gibst, Jesus. Herr, ich bitte dich, verändere du unser Innerstes, wo wir es bitter nötig haben, Herr. Und ich danke dir, dass du, wie es dein Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht und vergibst uns unsere Schuld, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du das heute Morgen machen möchtest und dass du uns von innen heraus verändern möchtest. Amen.